willkommen zum Bodybuilder Podcast. Heute handelt es sich wieder um eine Trainingsfolge, in der wir uns ein bisschen genauer mit dem Pump beschäftigen wollen. Also ein Teil davon zumindest, weil jeder von euch kennt und ehrlicherweise kaum jemand versteht so wirklich. Und in der Folge möchten wir uns anschauen, was physiologisch dahinter steckt und was sich eigentlich hinter dem Begriff Kraftausdauer versteckt und wie man es dann auch sinnvoll trainieren könnte. Und wie könnte ich mir denn dazu Besseres wieder an den Tisch geholt haben, außer dem Herrn Christoph Gottschke. Morgen.
Schönen guten Morgen. Ich möchte euch alle zu einem Trainings-Osterbrunch einladen heute. Heute gibt es Fisch.
Sehr gut.
Ist ja Kraftaus, ist ja heute Karfreitag. Heute gibt es ein bisschen Fisch. Nicht schlecht. Wir haben uns ein Thema heute ausgesucht. Das ist schon fast sowas wie so eine Q&A-Folge, weil das Thema Kraftausdauer wird ganz, ganz oft in den Anfragen, die halt an mich kommen, gestellt. Und zwar, ich habe beim Sportler dann Probleme, ich möchte einen Kraftausdauertrainingsplan so in die Richtung. Und wo das erste Mal so kam, so vor 20 Jahren, habe ich mir dann halt einen Kraftausdauertrainingsplan rausgeschrieben und bin damit als Trainer gescheitert. Oder eigentlich die Athleten sind dann halt mit mir als Trainer gescheitert.
Und das wäre meine Frage gewesen.
Jetzt
hat es denn geklappt?
Nicht gut. Und jetzt halt nach ein bisschen länger im Business ist mir aufgefallen, es ist eigentlich so gut wie nie die klassische Kraftausdauer das Problem, sondern es ist eine tiefer liegende Wahrheit oder ein tiefer liegendes Problem. Und das ist total wichtig erstmal zum Verstehen. Also ich nehme dann die Anfragen total ernst, klar, weil der Klient, der Kunde spürt ja tatsächlich das. Also man nimmt ja als letztes, kurz bevor ich aus der Wand kippe quasi, nehme ich ja wahr, meine Arme sind gepumpt. Ich habe dicke, schmerzende, dysfunktionelle Arme und ich kippe deswegen aus der Wand. Und deswegen wird dann ganz oft das Thema halt an der Kraftausdauer, Pump ist gleich mangelnde Kraftausdauer, aufgehangen. Und das ist dann natürlich was man erstmal sozusagen einordnen, erklären muss als Trainer. Weil in den allermeisten Fällen, das wird jetzt vielleicht die Hörer überraschen, in den allermeisten Fällen machen wir dann keinen Kraftausdauertrainingsplan, sondern was anderes. Und da kommen wir mal heute zu. Finde ich erstmal super spannend. Aber ich glaube, das beste Bild wäre für mich, ich gehe jetzt zum Doktor, weil ich einen furchtbaren Ausschlag habe. Und dann gibt der Doktor mir eine Salbe für den Ausschlag. Und eben nicht eine Lösung von der Ursache von dem Ausschlag. Ja? Also ich habe vielleicht eine Lebensmittelallergie und der verschreibt mir Bepanthen. Das wäre genauso sinnvoll, wie halt ungefragt dann sagen, ja, ein Kraftausdauertrainingsplan sieht folgendes, vor den nächsten 6 Wochen machst du das. Das wird in der Regel bei den allermeisten Kletterern scheitern.
Das Problem ist vielleicht auch ein bisschen so, dass man, wenn man sich schon mal mit dem Thema beschäftigt hat und den Trainingsaspekten schon intensiver beschäftigt hat, dass Kraftausdauer meistens noch so als einzelnes Trainingsattribut gesehen wird. Also du bekommst ja auch viele Informationen, die dir genau das vermitteln, dass das was Eigenständiges ist, dass du so selektiv trainieren kannst. Und dass das halt eigentlich eben so eine ganze Rezeptur aus verschiedenen Blickwinkeln drauf ist und auch aus verschiedenen Ressourcen zehrt, das ist dann, glaube ich, auch gar nicht so kommuniziert. Deswegen,
genau.
Und fairerweise, es verkauft sich halt auch einfach besser. Ja? Wenn du sagst, als Kletterer, ich habe ein Problem mit meiner Kraftausdauer und dir jemand einen Trainingsplan online blanco anbietet, für einen moderaten Preis, dann ist das halt erstmal, yes.
Ja, klingt erstmal gut.
Ist für beide Seiten gefühlt erstmal Win-Win.
Ja.
Die eine aber dann fairerweise mehr Win als die andere.
Ich glaube, ein anderes Thema ist halt auch noch das, wer veröffentlicht denn, wer schreibt die Bücher, wer ist online sehr präsent und so, dann sind es eben ganz oft Leute, und jetzt kommen wir vielleicht mal, wer sind die, wo ein Kraftausdauertraining wirklich was bringt? Das sind eben dann ganz oft Top-Kletterer, das sind langjährige Trainer, Coaches, das sind ganz oft Top-Kletterer. Und in dem Bereich kann es sein, dass Kraftausdauertraining tatsächlich das ist, was am Ende halt noch fehlt. Weil, und jetzt kommen wir eben mal drauf, warum es ist für alle anderen eigentlich oft nicht das Rezept. Das liegt eben daran, weil die halt in den allen anderen Ressourcen, was du gerade benannt hast, das wäre halt für mich Technik, Taktik, mentale Aspekte, ja, noch überhaupt nicht ausgereift sind. Das heißt, ein Kraftausdauertraining würde ich dann tatsächlich strukturiert und ganz, ganz planmäßig und in dem Bereich ansetzen, wenn ich halt die Aussage treffen kann, die Person macht wirklich alles andere richtig, richtig gut und fällt trotzdem noch wegen Pump aus der Wand. Dann würde ich sagen, dann gehen wir in den Bereich Kraftausdauertraining rein. Das kann mal sein, das kann tatsächlich auch mal passieren. Und von den Leuten, die ich bis jetzt trainiert habe, waren das tatsächlich zwei. Und ich habe bis jetzt nicht erst zwei Leute trainiert. Und einmal ich selber. Also ich hatte das selber auch mal bei dem Projekt. Da war am Ende wirklich die Kraftausdauer in dem einen Jahr noch nicht ausreichend. Und dann habe ich über den Winter das gemacht und konnte dann die Tour am zweiten Tag im Projekt dann im Frühjahr klettern. Das war genau der Punkt, wo ich gewusst habe, ich bin komplett ausgereizt in allem. Und es fehlt wirklich nur die Kraftausdauer. Ich
bringe ja wirklich viele Sachen rein, also zu diesem Thema, weil du es eben gerade angefangen hast aufzuzoomen, das Thema Kraftausdauer. Ich meine, das sind ja verschiedene Systeme, die ich dann trainieren muss, um als Ergebnis eine bessere Kraftausdauer zu erzielen. Ich muss mir ja die Frage stellen, wo ist dann da mein Schwachpunkt? Aber ich weiß jetzt nicht, ob es nicht vielleicht didaktisch sinnvoller ist, erstmal zu den allgemeinen Themen zu gehen, weil die allermeisten Leute erstmal limitieren.
Ja.
So wie du es schon sagtest. Ja.
Ich hätte jetzt zwei Sachen zum Verständnis, finde ich total wichtig. Mhm. Wir müssen, und das ist ein anderer Grund, warum, glaube ich, viele ein Missverständnis haben, wir stecken immer noch in der Breite Denken, dass ja Klettern oder Sportklettern wird viel als Sportart verstanden, wie halt, ich nehme jetzt mal das Beispiel 1000 Meter Lauf. Und dann wird eben Wahrheiten aus anderen Sportarten werden übertragen in unseren Sport, und da ist immer noch nicht ganz verstanden, dass Klettern eine komplexe Sportart ist. Bei einem 1000-Meter-Läufer, der sein Lauftraining, die Technik, der vielleicht auch schon Veranstaltungen hatte, wo die meisten anderen Sachen funktionieren, da ist dann wirklich so, da ist dann die Kernfähigkeit, die ein 1000-Meter-Läufer, 800-Meter-Läufer braucht, ist Kraftausdauer. Und dann wird der Trainingsplan von ihm weitestgehend sich auf ein gutes Kraftausdauertraining ausrichten. Aber der hat eben zum Beispiel ganz selten Sturzangst und Stress. Der muss ganz selten Ruhepunkte finden. Der muss nicht aus stabilen Positionen klippen. Die Technik ist bei ihm soweit ausgereizt und so weiter. Also wir haben eben keine komplexe Sportart beim 1000-Meter-Lauf, sondern eben eine ganz, ganz stark spezialisierte Sportart. Und das ist mal ein Denken, was wir wirklich verstehen müssen. Das kann man aber auch jetzt mal übertragen, auch auf andere Aspekte, wie jetzt die Kraft. Wir sind auch keine Kraftsportart oder keine Schnellkraftsportart. Wir sind eine komplexe Sportart. Und da ist eben dieser konditionelle Faktor, den spüren wir zwar kurz vorm Rauskippen aus der Wand, aber die Gründe, warum wir gepumpt sind, sind das, was wir uns eigentlich anschauen müssen. Vom Verständnis her ist, glaube ich, auch wichtig, was ist denn eigentlich Kraftausdauer? Also bevor wir was trainieren, sollte man schon verstehen, erstmal, was ist es denn? Und die Kraftausdauer ist eigentlich eine Widerstandsfähigkeit gegen Ermüdung. So simpel wie es ist. Das ist ein bisschen unbefriedigend als Definition, aber es ist nichts anderes als die Widerstandsfähigkeit gegen Ermüdung in einem speziellen Sport und da dann in der Regel halt beim Weakest Link. Und das Weakest Link ist bei den meisten Klettereien und bei den meisten Kletterern der Unterarm. Also wir werden selten im unteren Rücken einen Punkt haben.
Kannst du es ja genau. Aber
oder im Oberschenkel.
Ja, aufdröseln, was der Kern von diesem Unterarmproblem ist. Also wenn wir sagen, dass das ist eben so ein Konglomerat aus verschiedenen physiologischen Systemen, die dann eben dich als Kletterer limitieren und du spürst diese Limitation in Form von Pump,
ja.
Dann gibt es da ja eben die Gründe dafür innerhalb dieses Systems. Wenn wir jetzt mal weggehen davon, dass du vielleicht dir gerade in die Hose machst und dein Stresslevel und dein Cortisol ganz vor am Anschlag ist und gerade sowieso alle Ressourcen, die du hast, in andere Systeme steckst und sicher nicht in das System Kraft an der Wand, dann lohnt es sich ja aufzuzoomen und genauer hinzuschauen, warum kommt mir dieses Gefühl? Das war ja bei dir sicher nicht das Thema Angst. Warum hast du das Gefühl bekommen, deine Arme sind jetzt finito?
Bei mir war das dann so, das war eine Erstbegehung an der Kraftwerkswand. Ich konnte immer noch weiter klettern, komischerweise. Ich konnte immer noch den nächsten Zug irgendwie ansetzen, aber ich konnte nicht mehr klippen. Und nachdem ich dann zwei Haken ausgelassen hatte und die Sicherungspartnerin dann immer auf gleicher Höhe mit mir war, war dann immer irgendwann an dem Punkt, jetzt, also einen dritten Haken auslassen kann ich jetzt halt nicht mehr, gell? also das war da das tatsächliche Problem. Und da konnte ich, glaube ich, sagen, dass die anderen Faktoren keine Rolle mehr spielen. Also die Beta war gut und die Ruhepunkte waren da und das hatte ich ausgereizt. Ich war eben dann auch an dem Punkt schon 15 Tage im Projekt gewesen. Und dann kann man mal davon ausgehen, dass bei einem technisch, taktisch, mental halbwegs ausgereiften Kletterer dann irgendwann doch mal der Punkt ist, hey, vielleicht bist du einfach nicht fit genug. Und das war halt bei dem in dem Fall der Fall. Was mir jetzt auch noch wichtig ist, bevor wir jetzt einmal so einsteigen, dieses Gefühl, dass der Pump jetzt limitierend ist, das ist ja nicht falsch. Also die Unterarme sind dann das, was am Ende nicht mehr funktioniert bei den meisten Leuten. Aber wir müssen halt verstehen, die sind nicht gepumpt, weil die Kraftausdauer. Also das Ziel darf nicht sein, noch länger was auszuhalten, so von der Idee her, sondern wir müssen halt verstehen, dass wir weniger oder später gepumpt werden wollen, weil wir halt weniger Fehler machen. Und deswegen ist vielleicht das Verständnis total wichtig. Also auch wenn das Symptom richtig ist, also wir haben ja Pump, genauso wie wir einen Ausschlag halt haben und zum Arzt gehen, da müssen wir halt verstehen, dass wir nicht zwingend dieses Symptom länger aushalten wollen, sondern wir wollen eigentlich später gepumpt sein. Und zwar, weil wir halt andere Sachen, die uns halt uneffizient, unökonomisch machen, erstmal reduzieren wollen. Ein anderer Punkt ist noch der macht das Thema auch nochmal komplex. Da braucht es einen guten Trainer, der das auch versteht. Wir haben eben nicht nur eine Kraftausdauer oder ein Energiesystem, was die Kraftausdauer im Klettern halt beeinflusst. Wir denken nämlich heute nicht mehr unbedingt in anderen Definitionen. Wir sprechen von Energiesystemen. Welches Stoffwechselsystem brennt da gerade quasi, um diese Leistung zu ermöglichen? Und da haben wir halt im Klettern in der Kraftausdauer mehrere. Während halt ein 1000-Meter-Läufer, der weiß ja genau, wie lange er läuft und die Bahn bleibt immer gleich und so, der wird ein Energiesystem am Ende halt als Schlüsselfähigkeit haben. Aber bei einem Kletterer kann je nach Route, je nach Routenbeschaffenheit, je nach Projektbeschaffenheit, gibt es unterschiedliche Systeme, die halt laufen. Und da habe ich jetzt mal drei als wichtigste Beispiele. Und die fühlen sich eben auch ganz, ganz anders an. Das ist wichtig zum Verstehen. Das erste Energiesystem, was wir in der Kraftausdauer beim Klettern definieren können, ist die Maximalkraftausdauer. Das ist ein System, was etwa bis so 1,5 Minuten brennt. Und 1,5 Minuten sind bei uns sowas, je nachdem wie komplex die Tour ist oder der Boulder ist, das schaffe ich irgendwas zwischen 10, 15, 20, vielleicht mal 25 Züge, wenn es wirklich eine triviale Tour ist. Und in dem Bereich ist eine Kraftausdauer am Laufen, aber halt eine Maximalkraftausdauer. Und da werde ich aber noch nicht diesen brennenden Pump spüren. Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. Das Gefühl ist ein anderes. Das Gefühl ist, ich kann die Züge, die ich beim Ausbouldern noch konnte, nicht mehr klettern. Ich kann vielleicht nicht mehr klippen. Und es wird halt nach 5, 6 Zügen, wird die Züge, die ich eigentlich kann, werden unsauber. Mir gehen die Schultern hoch, mir gehen die Arme auf. Aber ich habe nicht diesen brennenden Pump. Und weil...
Da sagst du 5, 6 Züge?
Da beginnt es so. Da beginnt es so. Ich habe beim Ausbouldern konnte ich Sequenzen klettern mit 4, 5, 6 Zügen, hat super funktioniert. Und wenn ich dann eben mal 2 Sequenzen zusammenhänge, dann würde ich halt mal 12 Züge klettern oder so. Je nachdem, wie komplex die Züge sind, dann kann ich halt plötzlich Züge, die ich beim Ausbouldern noch konnte, schaffe ich kraftmäßig nicht mehr. Und das ist dann ein System, das wird ganz oft übersehen im Training. Das ist die Maximalkraftausdauer. Die wird übersehen, weil es eben nicht den krassen Pump abwirft, dann wird es oft als Kraftproblem definiert. Ich kann den Griff nicht halten, obwohl eigentlich die Maximalkraftausdauer nicht da ist. Und in den Tests, die wir ja machen, über Smartboard zum Beispiel, ist das ganz oft die körperliche Fähigkeit, die schlechter ist. Da ist die Maximalkraft oft gut und oft ist dann die Kraftausdauer auch gut. Aber die Maximalkraftausdauer ist halt das, was am schlechtesten ausgeprägt ist. Die wird oft übersehen und das muss man halt dann in guten Konditionstests einfach auch präzise rausfinden. Die gute Nachricht ist, es ist super trainierbar.
Ich wollte gerade sagen, das Schöne ist, es ist gut trainierbar und wenn das jetzt jemand selber für sich testet, ist das, nur dass ich zum Verständnis, dass wir vom selben sprechen, das ist so das, was ich häufiger sehe, dass gerade zu Beginn die ersten 3 Wiederholungen noch 90% von dem, was man auch getestet hat als Maximalkraft, wird noch umgesetzt werden können. Das wären dann eben so was über die 3 Kletterzüge. Und fein wäre es, wenn die Reserve halt schon noch bleibt und am Ende von meiner Kletterroute oder auch von diesem Ausdauertest, ich so um die 60-50% noch davon habe, dass ich dann selber für mich sagen kann, okay, also das ist vielleicht schon mal nicht das Thema, das mich gerade beschäftigt, wo ich mein größtes Defizit habe. Weil Kraftausdauer, eben diese Maximalkraftausdauer, das liegt halt einfach auch vom Wort her sehr nah. Und ich habe das Gefühl, dass Patienten sehr oft meinen, genau das ist eben das Problem, dass sie das nicht haben. Und sie müssen da einfach härter dran arbeiten. Und ich habe das jetzt so in der Praxis gesehen, wenn ich das jetzt eben entweder mit dem Smartboard oder halt mit dem Tindig messe, dass das oft dieser starke Abfall nach eben 3, 4 Wiederholungen, dass dann eben das Problem wird.
Da muss man jetzt ganz präzise sein, weil bei dem Maximalkraft-Ausdauertest, da messen wir nicht die Maximalkraft, sondern man misst da so einen Wert, oder man macht Wiederholungen im Bereich so von 80% der Maximalkraft etwa. Und dann und dann nehme ich davon halt dann so 80% raus und schaue dann eben, wie viele Repeater, ja, das ist ja, faktisch, genau. Machen wir Repeater, wie viele halt dann von diesem 80% Wert oder 85% Wert dann da halt gehen. Und wenn dann aber halt bei 85-80% nur 3 Wiederholungen gehen und dann bei der 4. Wiederholung bricht es dann schon ein, dann sind wir eben genau in dem Bereich. Also wenn ich jetzt einen guten Maximalkraftwert habe, das wären dann so unsere 95-100%, und dann mache ich eben mal Repeater-Sätze mit 85-80% von diesem Ausgangswert, dann sollten also schon so 7, 8, 9 Wiederholungen rausgehen, um von einer guten Maximalkraftausdauer zu sprechen. Ja. Und wenn da dann halt nach 2 oder 3 Wiederholungen das Ganze einbricht, dann ist der Verdacht schon da, dass halt dann in dem Stoffwechselsystem, Energiesystem ein Defizit besteht. Ja, genau. Aber das Testen ist da super spannend, je nachdem, wie ich es halt, wie ich die Messung gestalte. Da muss man einfach präzise und auch ein bisschen mit Vergleichsdaten gucken. Ich find's total schwierig, wenn Leute sich selber messen, weil da ist ja dann die Vergleichsgruppe n gleich 1.
Ja.
Und das merke ich bei mir selber mit jedem Jahr und mit jedem Datensatz, den ich halt durch das Smartboard halt bekomme ich halt Vergleichswerte. Dann weiß ich eben, was zum Beispiel die Vergleichsgruppe von den anderen 8-Plus-Kletterern für Werte hatte. Und dann kann ich halt da, also ich brauche, um gute Messdaten zu haben, eine möglichst große Vergleichsgruppe. Und wenn ich halt dann da mit 3 Kumpels messe, dann ist das noch nicht aussagekräftig. Ich brauche eine hohe Vergleichszahl, dass es funktioniert. Und jetzt habe ich bei dem Smartboard mittlerweile wahrscheinlich so 350, 400 Leute getestet. Da entwickelt man dann schon mal so ein Gefühl, was halt so in dem Bereich 7 plus, 8 minus, 8, 8 plus, was da so für Referenzwerte halt gut wären. Dann kann ich Aussagen treffen. Aber dieses selber zu Hause rum, also es braucht schon, da braucht es wirklich eine Vergleichs-, sonst hast du komische Werte.
Ja, es ist auch, also mindestens dich zumindest mal auch filmen, aber es ist, wie du schon sagst, ich finde es auch nicht so super sinnvoll, das allein zu machen, weil das Bescheißen dort in der Position ist einfach klickt nahe. Das geht ja sehr an die Substanz einfach, dieser Form von Test, und das kriegst du gar nicht so wirklich mit. Dann retrospektiv vielleicht noch auf deinem Video, aber den hast du ehrlicherweise auch nicht Bock, so oft zu wiederholen, den Test.
Ja, genau. Was dann schon geht, finde ich, ist, wenn man dann mal einen Trainingsplan hat, dann kann man sich dann, also die Trainingskontrollen quasi so alle 2 Monate, kann man dann schon selber machen. Aber den Ist-Zustand mal, das erste Assessment, ist, glaube ich, schon gut, wenn jemand macht, der halt eine höhere Vergleichsgruppen hat. Das zweite Energiesystem, was dann danach kommt, wenn die Belastungen länger sind als diese 1,15, 1,30, 1,45, ist so diese klassische Kraftausdauer. Da könnte man jetzt sagen, irgendwas oberhalb von 20 Zügen vielleicht oder so, geht's dann so mal dahin. Und da ist eben eine andere Verstoffwechselung, da ist ein anderes Energiekleingeld quasi, was wir da nehmen. Und das ist der Punkt, den ich dann als diesen brennenden, dicken Unterarm, als brennende Unterarme halt wahrnehme, wo dann irgendwann einmal die Leistungsfähigkeit einfach aufhört, weil der Muskel übersäuert ist, weil der Muskel nicht mehr funktionieren kann. Ich möchte jetzt gar nicht so in die biochemischen Details reingehen, weil es am Ende für den Kletterer auch wurscht ist. Die Funktion ist verstanden, die Funktion ist auch, das ist wirklich genug dargestellt, aber für den einzelnen Kletterer ist es jetzt nicht wichtig, ob das jetzt Kaliumionen sind oder was weiß ich, Laktat oder wie es auch immer. Das ist für den Trainer wichtig zu verstehen, glaube ich. Das gehört, glaube ich, schon zum Trainerhandwerk dazu. Aber der Kletterer muss spüren, meine Unterarme machen nicht mehr auf, ich kann wirklich nicht mehr klettern. Und da haben wir ein anderes Energiesystem, da geht es dann nämlich um Laktattoleranz, da geht es dann um auch Durchblutung, da geht es um viele andere Faktoren. Und dann haben wir noch ein drittes System, und das wird eben mittlerweile von guten Trainern auch verstanden. Es hat nämlich sehr wohl die Grundlagenausdauer, die allgemeine Ausdauer, hat einen Einfluss. Wenn dann nämlich mal eine Route länger dauert wie 10 Minuten, 12 Minuten, 14 Minuten, es gibt Routen, die dauern eine halbe Stunde, dann hat sehr, sehr wohl die allgemeine Ausdauer auch noch Einfluss auf die Ausdauer, Kraftausdauerfähigkeit beim Sportklettern. Und das wird, glaube ich, noch ganz viel nicht verstanden. Die Leute trainieren in der Kletterhalle oder in ihrem Hausgebiet vielleicht zu Hause. Jetzt sagen wir mal, die Kletterhalle hat 16, 17, sehr gute Hallen mal 18 Meter. Die Fränkische hat auch ganz oft solche Höhen. Hier im Allgäu sind die Schlüsselpassagen auch oft nicht wesentlich länger. Dann habe ich da eine Art der Kraftausdauer trainiert. Wenn ich jetzt aber dann zum Beispiel nach Spanien fahre oder eben nach Griechenland oder so, und dann habe ich halt dann mal so eine 40 Meter Sinterhöhle, dann bin ich eben nicht nur die 20, 25, 30 Züge unterwegs, dann habe ich nicht nur 3 Minuten Belastungszeit, sondern eben deutlich, deutlich länger. Dann habe ich vielleicht mal ein No-Hand-Rest drin, dann habe ich vielleicht mal irgendwie, ja, auch einen schlechten No-Hand, damit irgendwie so Knieklemmern oder sowas, und bin eigentlich über 10 Minuten, eine Viertelstunde, mal eine halbe Stunde unter einer körperlichen Belastung. Und dann erzähl mir bitte keiner, dass dann die allgemeine Fitness, die allgemeine Ausdauer keinen Einfluss hat. Vor allem dann, wenn ich an dem Tag noch einen zweiten Versuch machen möchte. Gerade in dem Bereich der Erholungsfähigkeit, wie viele Versuche kann ich an einem Tag, also qualitativ sinnvolle Versuche kann ich an einem Tag rauslassen, spielt dann eben die allgemeine Ausdauerfähigkeit eine Riesenrolle. Und deswegen sind das 3 Systeme, die ich da mitdenken muss. Ja?
Definitiv. Ich finde aber auch, dass im Umkehrschluss ist es ja eigentlich etwas Entlastendes, weil das bringt einem auch ein bisschen davon weg, zu sagen, ich muss halt einfach mehr klettern. Ich muss, weil ich kann auch für meine allgemeine Ausdauer oder an der arbeiten, um zuträglich für mein Kletterproblem zu arbeiten. Und ohne, dass ich dann die Ressource Haut gleich wieder liegen lasse oder dann auch wieder auf meine Sehnen, auf meine Fingersehnen jetzt explizit, unnötigen kumulativen Stress bringe, ohne dass sich das anhäuft. Weil das ist jetzt nicht so erhellend, wenn du die ganze Zeit in einfachen Plastikrouten spulst nur.
Ja.
Und meinst, damit werde ich die Ausdauerbombe.
Also ich glaube, da aus dem, das jetzt, war jetzt sehr, sehr öde wahrscheinlich für die meisten, aber ich glaube, die entscheidende Konklusion daraus ist für mich das, ich muss mir schon Gedanken machen, welchen Charakter denn meine Projektrouten, mein Projektgebiet, mein Urlaubsgebiet so haben. Ja. Also es gibt halt nicht nur die eine Kraftausdauer, ups, es pumpt so, sondern es gibt halt mindestens drei Systeme, die da mitgedacht werden müssen. Und dann ist die Spezifik das Wichtigste, rechtzeitig, das heißt mal so 6 Wochen vorher, würde ich mal spätestens, dann da anfangen, eben spezifisch auf die Projekte, auf das Gebiet sich ein bisschen damit zu beschäftigen. Und dann ist eben eine Vorbereitung auf einen Frankenjura-Urlaub eine ganz, ganz andere Vorbereitung als zum Beispiel Spanien. Nee, nicht Spanien, das ist jetzt zu allgemein Oliana mit 40, 45 Meter Touren. Was es da jetzt nicht leichter macht, muss man sagen, ist, dass diese Begrifflichkeiten in den Medien total über den Haufen geschmissen werden. Und spätestens, wenn wir dann anfangen, mal Fremdsprachen-Podcasts zu hören, dann wird es komplett verwirrend. Passt es einfach ein bisschen auf. Am Ende müsst ihr euch als Kletterer, als Athleten Gedanken machen, welche Belastungszeit, das ist eben wichtig zu verstehen, welche Belastungszeit haben denn wahrscheinlich so meine Projekte, und dann eben spezifisch auf diese Belastungszeiten trainieren. Und die 3 großen Hausnummern sind für mich so 1,5 Minuten und dann eben 1,5 Minuten so bis 6,5, 7, 8 Minuten und dann alles drüber. Wenn ich da jetzt nicht die genaue Zuganzahl sage, das ist der Wunsch von vielen Leuten, sind es jetzt 8 oder sind es jetzt 12 Züge, so, da müsst ihr bitte Verständnis haben. Es gibt beim Klettern sehr, sehr unterschiedlich komplexe Züge. Und diese Züge sind für uns eine ganz, ganz ungenaue Messdat, also ungenaue Messung. Weil, wenn ihr jetzt euch mal vorstellt, ihr macht einen Zug frontal, Eintritt hinstellen, weitergreifen, dauert der Zug eben 1,5, 2 Sekunden. Und wenn ihr einen Zug macht mit Heelhook, dazutreten, Toke, umlegen, dann noch einmal weiter, einen Zwischengriff und nochmal weiter schnappen, dann dauert halt auch ein Zug irgendwie dann halt mal 5 Sekunden. Und deswegen rechnet man halt bei diesen, also wenn man gut trainiert, geht man nicht mehr von Zügen aus, sondern bitte von Belastungszeiten. Das können wir sonst, also ein Moonboard-Zug dauert wesentlich weniger lang, um es jetzt mal so zu sagen, als zum Beispiel irgendwie ein Zug an irgendeinem komplexen Kompressionsdachboulder. Das muss man sich schon klar sein. So, ist es, glaubst du, das ist, habe ich jetzt irgendwie verständlich runtergebracht, erstmal über was wir sprechen, Melanie? Hallo? Was ist passiert?
Ich weiß es nicht. Deine Verbindung war weg oder meine, ich weiß es nicht. Ich habe nur irgendwann ein Tut gehört.
Witzig.
Was geht?
Das Gute ist, die Sprachmemo läuft weiter. Macht da nichts.
Ja, bei mir auch. Ich lasse einfach
Meine
weiterlaufen.
letzte Frage war, glaubst du, dass das jetzt verständlich genug rübergebracht habe?
Ah, okay. Also, glaube ich, ob du das verständlich genug rübergebracht hast. Ich denke, dass es auf jeden Fall eine gute Möglichkeit ist, sich nochmal anders mit dem Thema zu befassen.
Genau.
Weil du hast es gut zusammengefasst und auch versucht, ein paar Marker zu geben in etwas, das sehr, sehr schnell sehr schwammig werden kann. Und da auch, finde ich, schon jeder so seine eigene Definition propagiert und versucht, an den Mann zu bringen.
Ja,
Ich finde es ganz gut und
ich frag deshalb, weil ich habe meiner Frau vor kurzem Bewegungslehre versucht zu erklären und danach war sie irgendwie 1,5 Tage krank, so gefühlt.
natürlich gemein.
Gebt da gerne mal Rückmeldung, ob der Papi ein bisschen zu lange redet, aber okay, ich habe es versucht.
Nein, überhaupt nicht. Was jetzt so nebenbei mehr oder weniger rausgekommen ist, aber schon was ist, was ich immer wieder im Gespräch mit Patienten oder auch einfach nur so beim Klettern höre, dieser metabolische Block, ja, das, was du, wenn es ums Thema Laktat und dem Ganzen gegangen ist, daran können sich die Leute sehr dolle aufhängen.
Jo.
Und ich glaube auch zu sehr im Klettern,
Es bringt
zumindest bei den
wirklich gar
meisten.
nichts. Also
Danke. Ja,
muss
das
man
spricht
also
für alles.
ganz, ganz klar sagen, ich kenne keinen einzigen, jetzt, aber ist ein guter Punkt. Ich kenne keinen einzigen Top-Kletterer, der deswegen gut geworden ist, weil er die Formelsammlung dabei hatte, Leute. Und weil er halt den Pyruvatzyklus und den Laktatzyklus und Kaliumionen und Kapillarisierung verstanden hat. Freunde, ihr werdet dann gut klettern, wenn ihr nur noch eine Sache im Kopf habt, nämlich den nächsten Zug so schnell und so gut zu klettern, wie es irgendwie geht. Und der Muskel, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Der Muskel macht es so oder so. Ob ihr darüber nachdenkt oder nicht. Also da ist also für einen Trainer im Hintergrund, also bei einer Trainerausbildung, dann ist es mal spannend zu wissen. Das hängt zum Beispiel damit zusammen, wo kommt denn das Übertraining her? Oder dann auch so Sachen wie Unterschiede zwischen Männern und Frauen oder zum Beispiel Training in der Pubertät und so weiter und so fort. Oder vor der Pubertät. Dann ist es wichtig für den guten Trainer, Stoffwechselsysteme im Hintergrund verstanden zu haben. Für euch als Kletterer ist es ein unnützes Wissen. Das könnt ihr zum Einschlafen mal lesen, aber es gibt, wie gesagt, kein einziger der Top-Kletterer, die ich kenne, ist deswegen Top-Kletterer, weil er die Formelsammlung auswendig gelernt hat.
Aber das ist doch ein gutes Stichwort, weil ich finde, wenn man in diese metabolische Richtung denken möchte, dann bitte halt es vielleicht ein bisschen allgemeiner, so Faktoren wie Schlaf, Ernährung, ist einfach kein Mist. Dann wird sich das auch auf deinen Stoffwechsel gut auswirken. Das heißt, vielleicht schau nochmal, wenn du doch das Gefühl hast, da Probleme zu haben, auf der was macht dein Blutzucker oder was macht der Blutdruck, kommen da irgendwelche anderen Faktoren mit rein. Ich glaube, so grundsätzliche Themen sind da erstmal viel, viel wichtiger,
Glaube ich auch,
als
ja.
dann so krass reinzugehen und zu sagen, ja, aber ich habe das Thema mit dem Laktat, ja, Bullshit.
Das muss man
Das ist
wirklich,
zwischen den Ohren das Problem.
da wird gerne so Denksport daraus gemacht, aber also wenn wir einfach nur besser klettern wollen, und davon gehe ich jetzt mal aus, das dürfte dann den Trainer die Sorge sein lassen. Und wenn euer Trainer euch mit Formeln und Chemie und Biochemie und Stoffwechselchemie belästigt, ist es auch ein guter Punkt zu sagen, ich glaube, ich schaue mal woanders hin. Aber okay, passt auf. Jetzt haben wir, glaube ich, das Thema Kraftausdauer mal als System ausreichend beschrieben. Jetzt muss man nur verstehen, Warum haben wir jetzt gesagt, ich verschreibe so gut wie nie ein Kraftausdauertraining? Also klassischen Plan, wie es jetzt bei einem 1000-Meter-Läufer oder sowas der Fall wäre. Wir müssen verstehen, dass der Pump oder dann am Ende die mangelnde Kraftausdauer ganz oft eben nicht ein reines Stoffwechselproblem ist oder ein Kapillarisierungsproblem, sondern ein Problem der Ökonomie. Und das ist eben der Hauptfaktor für die Kraftausdauer, ist neben der Stoffwechsel- und Kapillarisierungsthematik, ist tatsächlich die Ökonomie. Und jetzt gibt es eben, wenn ich dann einen Athleten halt beobachte und das dann halt auch genau tue, dann sehe ich eben, ob jemand in der Tour Angst hat, Stress empfindet, ob zum Beispiel allein schon das Klippen und das Risikomanagement, Sicherheitsmanagement nicht passt. Und jemand, der zum Beispiel nicht alle Ruhepunkte findet oder gut nutzen kann, jemand, der aus instabilen Positionen raus klippt und so weiter, dem werde ich kein Kraftausdauertraining geben. Und solange noch die an der Beta, an der Technik noch Sachen sind, gibt es eben auch keinen klassischen Kraftausdauertrainingsplan. Das ist total wichtig zu verstehen. Und bei den allermeisten Leuten, die mit dem Thema Kraftausdauerproblematik zu mir kommen, machen wir am Ende ein Techniktraining, ein Taktiktraining, ja, und ein Mentaltraining. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Und erst Kletterer, sagen wir mal so oberhalb von 9+, 9+, 10-, 10-, 10, wenn dann da wirklich das alles ausgereizt ist, dann fange ich wirklich erstmal an zu überlegen, hey, kann sein, dass ich vielleicht ein Kraftausdauerproblem habe? Und das kann man aufs Bouldern übertragen. Das ist nämlich auch nochmal wichtig zum Verstehen. Dieses Thema Kraftausdauer ist nicht nur Sportklettern. Es gibt auch echt lange anstrengende Boulder, wo ich locker in diesem Bereich 1,5 Minuten, 2 Minuten unterwegs bin. Es gibt auch Traversen, es gibt auch so Hybridtouren, es gibt auch Treadrouten oder Highballs. Und da spielt das Thema Kraftausdauer genauso eine wichtige Rolle für den Boulderer unter Umständen wie für den Seilkletterer. Also denkt jetzt nicht nur dran, die sprechen über Kraftausdauer heute, ich bin Boulderer, ist mir egal. Das wäre so. Und gute Wettkampfboulderer, die haben einen Anteil Kraftausdauertraining, da würden sich manche überrascht zeigen, wie viel Kraftausdauertraining da dabei ist. Gell? Also jetzt nicht nur, weil ihr Boulderer seid, jetzt weghören. Das kann euch, und das Thema Angst, Stress, stabile Positionen, technisch aus und Taktik ist ein Faktor für Boulderer genauso. Ganz wichtig zu verstehen. Also, normaler Ablauf ist ja, ich höre mir das an, okay, habe ich verstanden, und dann wird aber erstmal über Videos, Beobachtungen, Coaching-Fragen, finde ich raus, oder auch Testaufgaben, zum Beispiel Test-Hausaufgaben, wo eigentlich das Problem liegt. Und dann ist es ganz, ganz selten so, dass ich sehe, hey, die Person macht alles perfekt und ist trotzdem gepumpt, sondern ich finde in irgendeiner Form Punkte, die sind es wert abzuschalten. Warum ist jetzt das so wichtig, dann nicht das klassische Kraftausdauertraining zu machen, sondern an diesen Sachen zu arbeiten? Das ist total wichtig zu verstehen. Ein Kraftausdauertraining, ein echtes Kraftausdauertraining, ist eine echte Belastung aufs System. Und wenn du das mal echt gemacht hast, dann wirst du wissen, dass das für die nächsten 2, vielleicht auch mal 3 Tage im untrainierten Zustand, machst du nichts anderes mehr.
Also wirklich in einer Pause.
Das geht auf die Haut, das macht den Muskel kaputt, du brauchst echt lange Regenerationszeiten, das macht dich mental fertig. Und deswegen ist es vielleicht wirklich erstmal schlauer, an den ganzen anderen Sachen zu arbeiten, als sich mit klassischem Kraftausdauertraining aus der Welt zu schießen. Es gibt auch klare Hinweise darauf, dass zum Beispiel das Laktat auf die neuromuskuläre Ebene keinen guten Einfluss hat. Und wenn ich halt zu oft Kraftausdauer trainiere in der Woche, dann mache ich mich unter Umständen schlechter. Das geht sofort in Richtung Übertraining, das geht sofort in Richtung Burnout, das geht sofort in Richtung Maximalkraftverschlechterung. Und deswegen ist das Thema Kraftausdauertraining eben nichts, was ich blind verschreibe, sondern wirklich erstmal schaue, was kann man da sonst noch abstellen in der Ökonomie, bevor wir dann den Menschen kaputt machen. Und
das ist übrigens ganz gut, dass du das sagst, weil das Neurologische, das ist eine ziemlich große Komponente, auch immer mal wieder, wenn dann damit einhergehend Probleme auftreten, dieses Steuerungsproblem, dass du dann halt einfach in Form von einem Kraftausdauerdefizit merkst, ist halt, weil du ewig lang zum Beispiel versuchst, dich in irgendeine Leiste reinzufummeln oder diese Kraftübertragung nicht koordiniert funktioniert und das Ganze halt neurologisch gesteuert werden muss und geframed werden muss. Da kannst du dann ewig lange dich schinden und wirst zwar schlechter, wie du es gerade gesagt hast. Und wenn das tatsächlich der ausschlaggebende Punkt dafür ist, ja, also du kannst dann auch schlecht alleine darum eiern wieder. Deswegen macht das Trainer wie dich so super wertvoll in dem Moment, weil du dann unter Umständen ja Wochen verlierst an Training und auch an Ressourcen, die du verbrannt hast für dein Ziel, aber dem kein bisschen näher gekommen bist.
Ich glaube sogar, dass ganz viele, die im Sportlettern stagnieren, in diese Falle getappt sind. Das gibt es im Laufsport genauso. Das gibt es in anderen Sportarten genauso, Falltüren quasi. Und ich glaube, ein Punkt, warum viele auch gute Sportletterer voll stagnieren, ist, dass die halt zu viel pro Woche in diesem Bereich Pump, Kraft, Ausdauer, Zone 3, Laktateinfluss klettern. Und dann werden die halt irgendwann einmal nicht mehr besser. Und ich war da auch schon mal in der Ecke. Und es ist extrem frustrierend, wenn du halt so viel Energie reinsteckst, aber eigentlich als Kletterer nicht erfolgreicher, nicht besser wirst. Deswegen muss man da wirklich schauen und dann einen Trainingsplan, der auch die Kraftausdauer als Energiesystem mitbedenken soll, der muss echt gut ausgewogen sein, damit er nicht negative Faktoren mit sich bringt. Ich glaube, ein Punkt ist noch zu verstehen, wenn wir jetzt dann gleich auf die Methoden halt gehen. Es macht einen Unterschied in dem ganzen Bereich, ob ein Boulderer, wir haben ja mittlerweile das Thema, dass viel mehr Leute übers Bouldern in den Sport kommen als vom Seilklettern. Ja? Ja. Und deswegen muss man das vielleicht ein bisschen trennen, dann auch in der Trainingsplanung oder in der Trainingsstrukturierung. Habe ich jetzt hier einen Boulderer, der auch Sportklettern lernen möchte und dann halt besser werden möchte? Oder habe ich einen Seilkletterer, der eben stagniert ist und der einfach noch besser am Seilklettern sein möchte? Das sind für mich zwei unterschiedliche Wege, Pfade, die ich anders denke. Das ist noch ein kleiner Hinweis vielleicht, die jetzt von euch sagen, ich bin Boulderer, möchte an Seil, möchte auch mal vielleicht am Felsklettern. Wird das ein anderer Trainingsweg sein als der Seilkletterer? Und ich glaube, es ist total heikel, wenn ihr dann ein Boulderer seid, an der Kletteranlage aufschlagt und euch dann von einem Seilkletterer sagen lasst, wie er es gemacht hat, weil ich glaube, diese beiden Pfade sind ganz anders. Ein Boulderer ist in der Regel technisch und von der Ressource Kraft her viel, viel besser ausgebildet als ein Seilkletterer auf gleichem Schwierigkeitsniveau und braucht andere Interventionen im Bereich Technik, Taktik und Mentales, als ein Seilkletterer, der halt vielleicht fitnessmäßig besser ausgebildet ist, aber ganz oft technisch und mental nicht so gut ist. Und deswegen braucht es da in meinen Augen, das habe ich noch nicht so viel gelesen, zwei unterschiedliche Trainingspfade für diese beiden Wege. Oder hast du das schon öfters mal gesehen? Mir fehlt es noch bis in der Literatur.
In der Literatur definitiv, aber ich finde, da musst du ja sowieso immer so viele Schubladen aufziehen, also so viel verschiedene Literatur zusammensuchen, um dann ja einzelne Schubladen für dich wieder verwerten zu können. Weil jeder hat halt so seinen Schwerpunkt, von dem er sehr viel Ahnung hat und wo er aufgeht drin, und das merkt man dann auch. Und das kann man dann gut weiterverwenden. Und dann wird halt oft alles Mögliche noch versucht abzudecken, aber man merkt ja jetzt allein schon wieder an der Dauer des Podcasts, was Kraftausdauer schon alleine beinhaltet. Wenn du das dann versuchst, in einem Trainingsbuch mit abzufrühstücken, das kann halt nicht gut gehen. Oder das heißt nicht gut, schon gut, aber halt nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die es eigentlich verdient hätte. Und da wird noch viel zu wenig differenziert, finde ich. Das kommt jetzt alles erst auf, auch wegen dem Stil, wie sich das Bouldern halt entwickelt hat und wie gebouldert wird mittlerweile.
Ich habe da jetzt auch so ein paar andere Podcasts natürlich mir gegeben, ja, in die Richtung. Genau. Und ob das jetzt deutsche sind oder andere Podcasts, diese beiden unterschiedlichen Karrierewege quasi, das wird noch ein bisschen zu wenig verstanden, dass ein Boulderer, der in Seilklettern kommt, eine andere Charakteristik hat als einen Seilkletterer, der halt seit Jahren da vor sich hin arbeitet. Aber anderes Thema. Jetzt würde ich noch ganz gerne auch kompakt, mal so die 5, 6 wichtigsten Verbesserungsvorschläge oder Themen mal so runter, so als Bullet Points quasi noch kurz reingeben. Ein paar Sachen werdet ihr sehr schnell umsetzen können und ein paar Sachen sind vielleicht dann einfach auch Sachen, wo man vielleicht mal einen Trainer mal anruft oder so. Aber ganz wichtig, ich würde noch die Methodik einfach noch ganz kurz mitdenken wollen, wenn das für dich passt.
Nein, das macht total viel Sinn. Natürlich, es soll ja jemand auch jetzt danach eine Idee davon haben, was ist denn dann sinnvoll. Wir können ja nicht sagen, ja übrigens, das ist alles Mist. Das kann ich euch sparen und Laktat ist überhaupt gar nicht so schlimm. Aber und ciao. Deswegen macht es natürlich sehr viel Sinn. Dann schieß mal los. Was ist dein Lieblingstool? Das ist blöd gesagt, jeder ist individuell. Aber was hast du?
Jeder seine Schneeflocke. Ja. Es schmilzt jeder immer anders.
Stimmt natürlich auch, um Gottes Willen. Aber was gibst du denn deinen schönen Schneeflocken?
Also, die erste Checkpunkt, den ich immer abkläre, immer, ist, wie gut sind denn die Leute in dem Bereich Risikomanagement, Stressmanagement, Fallen, Stürzen, Sichern, und wie gut ist die Kommunikation in der Seilschaft? Ich sehe sehr, sehr viele Seilschaften, wenn ich in Kletterhallen beobachte, wo der Schwierigkeitsgrad, den sie klettern wollen, überhaupt nicht mit dem Level zusammenpasst, in dem sie halt als Seilschaft funktionieren. Und der Reibungsverlust und die Anspannung, diese unterbewusste Zurückhaltung diese Hemmnis, die ist für die Ökonomie mal ganz platt gesagt halt nix. Ja? Also deswegen ist in jedem Training erstmal ein kurzes, es dauert nicht lang, aber der Check mal zu schauen, hey, seid ihr eigentlich für euren Schwierigkeitsgrad gut genug ausgebildet? Das ist total wichtig zum Abhaken. Dann gehört da ein bisschen damit dazu, nicht nur beim Klippen, sondern auch halt dann fürs Ruhen, Vorausschauen, fürs Schütteln, fürs Chalken. Wie gut sind die Leute im Bereich stabile Positionen? Ich muss ja im Gegensatz zum Bouldern, da reicht es nicht, dass ich mich 4,5 Meter lang von Griff zu Griff rette, dynamisch und halt mit einer hohen Angriffigkeit, aber ich muss ja in der Route auch mal ruhen oder mal vorausschauen oder eben mal chalken, mal klippen und so weiter. Und deswegen spielt halt für den Seilkletterer, Sportkletterer dieses Thema stabile Position eine große Rolle. Das hat direkt Einfluss auf die Kraftausdauer, weil wenn jemand dann aus dem Bouldern kommt, in dem Fall, und halt jede stabile Position über den Krafteinsatz löst und nicht über eine bessere Positionierung oder über eine gute Technikanwendung, dann braucht der viel, viel weniger Kraft in ganz, ganz hohen statischen Leistungen und das wird ihn wahnsinnig ermüden. Das ist der Punkt, wo ich eigentlich mit den Boulderern am meisten dran arbeite. Dass es einen Rhythmus gibt im Sportklettern zwischen stabiler Position und dann eben auch wieder Bewegungsablauf, aber die meisten Boulderer denken nur an Bewegungsablauf und eben nicht, dass sie zwischen einmal stabile Position halten müssen. Und dann wird eben geklippt, indem ich einfach nur das, was ich gerade mache, nochmal mehr mache, nochmal mehr verdichte. Und das macht dich halt dann innerhalb von 6, 7, 8 Metern auch schon platt.
Das ist auch das, also um auf die Strukturebene, ich bin halt da sehr strucki, dann wieder zu kommen. Du bist dann in diesem neurologischen Steuerungsproblem voll drinnen. Durch diese Durchblutung ist ja dann beim Klettern eher so dauerhaft ein bisschen komprimiert, selbst wenn du eben so eine schöne Klipposition einnimmst, ist es immer eine Grundspannung da und die Fähigkeit dann wieder etwas relaxieren zu können, die Ressource gut einzuteilen, um diese Ermüdung so gering wie möglich zu halten, ist enorm. Ich glaube, das ist der größte Hebel und du hast einfach gar keine Chance, wenn du dann nur im Stress und im Kampf drinnen steckst, weil du dir es halt auch noch das Leben super schwer machst, weil du technisch und taktisch gegen dich arbeitest.
Genau. Oder? Also ja. Da ist dann diese Fähigkeit auch mal nachgeben zu können, die ist im Bouldern auch wichtig, aber fürs effiziente, ökonomische Klettern auf längeren Routen ist es total entscheidend und eben, erste Zielgruppe wäre da für mich die Boulderer, aber eben auch Leute mit einem hohen Stress, einer hohen Angst, weil das ist dann körpersprachlich fast nicht möglich. Und wenn du dann schaust, wenn Leute als einzige Technik zur stabilen Position halt einen Fußwechsel und Eindrehen machen und die anderen neuen Möglichkeiten halt nicht mitdenken, dann ist das ganz, ganz oft dem Stress, der Angst geschuldet. Gute Nachricht ist, das ist extrem gut trainierbar. Das ist mit die schnellste, das ist dann oft so die Magic Pill quasi. Damit kann ich Leute sehr, sehr schnell in ihrer Ökonomie halt dann verbessern.
Ja, aber ich glaube, du brauchst einen guten Zugang als Trainer, weil ich kann es ja jetzt von der anderen Seite auch sagen, du glaubst es ja nicht eben. Und wenn der dann von unten, du musst dir in deinem Trainer vertrauen können in dem Moment und dann halt auch einfach mal gegen diesen Impuls, den du jetzt eigentlich hast, wie du was lösen möchtest oder in welches Muster du verfallen willst, wenn dein Stresslevel kickt, aktiv bereit sein, dann gegenarbeiten zu können. Und deswegen, das finde ich auch super schwierig, das selbst oder im Freundeskreis zu versuchen. Ich glaube, da können Freundschaften auch auf die Probe gestellt werden, weil man einfach zu nah beieinander ist. Und ich finde, da, also spätestens da größter Hebel und vielleicht Magic Pill, wie du sagst, aber halt nur, wenn die Pille von dem richtigen Trainer oder der richtigen Begleitung auch gegeben wird, dass man das so umsetzen kann. Weil ich so als Wadelbeißer, ich habe ja jetzt auch Schiss hoch 10 am Seil, gerne mal, wenn ich nicht regelmäßig mit meinem Kopf arbeite. Ich habe kein Kraftausdauerproblem gehabt, aber nur weil ich so grantig, also so, ich würde ja ewig an dem Griff hängen. Ich will zwar nicht loslassen, aber ich komme halt dann auch nicht mehr weiter.
Ja, es war zum Sichern echt mühsam zum Teil. Muss man ehrlich sagen, das war eine Geduldsprobe.
Ich habe 3 Meter hochgestapelten Schiss überhaupt kein Thema. Aber es war für die Trainerseite ja auch hart zu ertragen.
Ja, nee, da. Ja. Okay. Ist ja besser geworden. Okay. Dann mal ein kleiner Hinweis. Schütteln, ruhen, in der Wand rasten. Muss man üben. Das wird nicht automatisch besser. Es gibt ja sowas wie dann da mal, also da ist dann, surprise, surprise, ein langer Arm gut. Oder aufs weiche Greifen gut. Oder halt mal wirklich anders atmen, wirklich tief nachgeben. Das machst du nicht, wenn du es nicht extra geübt hast. Also ruhen, trainieren kann man tun. Also klar, das muss ich jetzt nicht, das machen wir jetzt hier nicht lang. Für manche Leute, ist vielleicht mal auf die allgemeine Fitness zu schauen, allgemeine Ausdauer, allgemeine Erholungsfähigkeiten ein Faktor. Nächster Punkt ist, allermeisten Leute, was?
Aber wenn du da bist mit diesem allgemeinen Punkt, dann vielleicht da schon auch diesen allgemeinen Kraftpunkt nicht ganz zu vergessen, weil wenn du jetzt wirklich gar nichts davor an Sport aus einem anderen Bereich gemacht hast, das haben wir schon auch sehr häufig, ja, dass jemand zuvor gar nicht so eher sportaffin war, aber im Klettern dann voll aufgeht,
ja.
So ein bisschen eine Baseline muss an Kapazität schon geschafft werden, von was Maximalkraft ausgeht, damit ich halt wirklich den Aufwand auch gering halte dann in der Wand. Das heißt nicht, dass du nur noch ins Fitnessstudio gehen musst, aber das kann man vielleicht manchmal schon, gerade bei den Leuten, die sehr glücklich in der Platte sind und das sehr lange sich dann nur dort aufhalten, vielleicht schon auch mal mit so als Gedankenanstoß dann eben.
Genau, das ist ein guter Hinweis, das wär mein nächster Punkt gewesen.
Natürlich.
Vielen Seilkletterern würde zum Beispiel Bouldern helfen. Das ist,
ja,
also vielleicht für manche eine fiese Nachricht, aber tatsächlich ist es so, wieder Best Practice, das haben wir, glaube ich, in der Folge ja auch besprochen. Also man glaubt ja nicht, wie viel gute Ausdauerläufer sprinten, ja? Und ich glaube, das kann man auf Seilklettern übertragen. Wenn die Züge, die in Natur, jetzt nehmen wir mal Beispiel, die Züge in einem Achter für dich zu nah an der Maximalkraftgrenze sind, dann wird es dem Körper ganz, ganz schwer fallen, da ökonomisch durchzufloaten. Ja? Also ich glaube, da in, über einen Trainingsblock, über eine Trainingssaison, wirklich die Boulderfähigkeit, die Maximalkraftfähigkeit bewusst hochzudrehen, das ist für viele Seilkletterer der Grund der Stagnation. Wenn du die Einzelzüge nicht klettern kannst, gibt es nichts auszuhalten, gibt es nichts auszudauern. Gell? Also man muss schon auch als Seilkletterer vielleicht mal in dem Bereich Maximalkraft, Kraft, Boulderfähigkeit, du darfst auch ballern können so.
Ja, genau.
Die zwei Sachen muss man in die Waage kriegen, aber das ist super individuell, wie viel das halt ausmacht. Was ich halt jetzt vielleicht ein Hinweis für die Leute, die halt jetzt sozusagen als Quereinsteiger relativ spät ins Klettern kommen, die vielleicht Klettern als Fitnesssport sehen wollen. Also das heißt, jemand hat Klettern empfohlen bekommen von jemandem, um fitter zu werden oder vielleicht sogar von einer Physiotherapeutin oder sowas. Das ist ja alles gut. Aber wenn ihr mit dem Klettern die Idee habt, damit zum Beispiel eure allgemeine Fitness zu verbessern oder abzunehmen oder sowas, da kann ich euch jetzt aus eigener Erfahrung sagen, vergiss es. Wenn das ein Thema ist, dann ist es total entscheidend, auch noch ergänzend andere Tätigkeiten zu tun, weil wenn du nämlich nicht schon sehr, sehr fit bist, dann bringst du im Klettern nicht den Energieumsatz zustande, ja, den es eben braucht, um das Fitnesslevel zu entwickeln. Dazu ist, also das muss man so verstehen, beim Klettern ist nicht dann die Ausdauer, ist nicht die Kraft, ist nicht die allgemeine Fitness sozusagen das Limit, sondern ganz oft halt die Finger oder halt die Unterarme. Und der Unterarm wird immer früher ermüden als jeder andere Speicher, als jede andere Ressource. Und dadurch kommst du nicht auf den Energieumsatz, den du bräuchtest, um die Fitness zu entwickeln. Das kann man mal durchdenken, aber ich empfehle Leuten in dem Bereich, das ist ja schon auch eine Zielgruppe, die wir viel besprechen, da würde ich immer noch eine andere ergänzende Tätigkeit, Sportart dazu nehmen. Das muss nichts Stressiges sein, aber ein bisschen was für die allgemeine Fitness zu machen, da reicht reines Bouldern, reines Klettern reicht halt nicht.
Ja, also da bin ich dann noch ein bisschen rigoroser, auch im Hinblick auf Knochendichte, Gesundheit im Allgemeinen. Meiner Meinung nach ist es super, für mich ist es mit der schönste Sport der Welt, zu bouldern, zu klettern, alle Spielformen des Kletterns, aber du kommst nicht um ein Krafttraining drumherum. Aus vielerlei Hinsicht, jetzt nicht nur wegen Kraftausdauer, für dich, für deinen Körper, du musst nicht der nächste Held im Fitnessstudio werden, dein Bizeps muss kein T-Shirt sprengen. Es geht aber um sehr, sehr viele Teilaspekte, die dich dann dadurch auch zu einem besseren Kletterer machen, wenn eine Basis vorhanden ist. Das ist die Basis für vieles, das Fundament einfach.
Total. So.
Jetzt ich mag ehrlicherweise, das fällt mir gerade ein, weil wir da gerade an dem Punkt sind, dass manchmal habe ich das Gefühl, Leute tackern sich dann am Hangboard fest, wenn sie der Meinung sind, sie müssen Kraftausdauer machen und die kann man dann da hinhängen und sie bleiben dann da hängen. Und
ja, das ist ein guter Punkt.
Das vielleicht, genau, allein auch nicht ausreicht.
Nee, ich würde sogar sagen, von den Möglichkeiten, die ich habe, um Kraftausdauer zu verbessern, ist das das Schlechteste. Weil da die Ökonomie nämlich wegfällt.
Ja.
Dann werde ich eben wirklich nur muskulär besser. Aber du kannst ganz, ganz, also versprochen, ihr könnt ganz, ganz viel Jahre am Hangboard verbringen und werdet kein besserer Kletterer. Das Hangboard ist eine gute Ergänzung in bestimmten Bereichen, aber in dem Bereich Kraftausdauer würde ich immer erstmal andere Mittel wählen. Also ich komme gleich noch auf meine drei Lieblingsmethoden, um da besser zu werden, aber was habe ich jetzt noch vergessen?
Ja, es ist halt so, wie du gesagt hast, dass die Finger sind haben eine ganz andere Muskelfasertypen als jetzt die großen Motoren am Rücken zum Beispiel. Deswegen kommen wir da mit Ermüdung und aber auch dann mit Erholungszeiten. Das ist nicht simultan. Also dein Latt hinten braucht ein bisschen eine andere Erholungszeit, wie dann wieder die Fingermuskeln. Und das gibt dann oft die Diskrepanz, wenn du dann wieder in dein Training einsteigen möchtest. Gerade wenn du dich platt gemacht hast und da hart am Limit unterwegs gewesen bist. Auch, und deshalb würde ich es sehr, sehr sinnvoll finden, da erstmal einen Weg zurückzugehen und sich eine professionelle Unterstützung zu holen.
Das war jetzt der Werbeblock. Nein, es ist ja ernst gemeint. Ich mach das sau gern. Und man muss es bloß, glaube ich, mal verstehen, dass es gar nicht so easy ist, wie man so meint. Jetzt habe ich zwei Punkte noch. Ich glaube, ein Riesenfaktor in dem Bereich, neben dem mentalen Aspekt und diesem Risiko-Stress-Management-Aspekt, ist für mich auch das Taktische. Und ein echt wichtiger Punkt ist die Pausengestaltung im Klettern. Und da würde ich mal, also wenn ihr einfach nur klettern geht, mit Freunden, mit den Buddies irgendwie halt zum Klettern geht, dann macht man halt meistens genauso lange Pause, wie das nächste Sichern dauert. Und das wäre jetzt in einem Trainingsratgeberbuch, kommt diese Pausenzeit einmal sichern nicht vor. Dann gibt es halt entweder wirklich längere Pausen für vollwertige Versuche, für echte Versuche im Projekt gibt es eben dann lange Pausen, die sind überraschend lang, ist auch länger als einmal sichern. Und dann gibt es eben auch für ein Kraftausdauertraining gibt es wesentlich kürzere, ungenügende Pausen. Und jetzt ist jetzt wieder der Punkt, wann wird denn eigentlich Klettern gehen zum Training? Und dann ist eben die Pausengestaltung die erste Stellschraube für mich. Wenn ich zum Beispiel mich aufwärmen möchte, echtes Aufwärmen, ja, dann ist halt eine Route klettern und dann wieder eine halbe Stunde lang sichern und halt ratschen, dann kann ich mich wieder von vorne aufwärmen. Dann braucht es eben mal ein anderes Aufwärmprogramm als dieses klassische, ich steige ein, ich kletter hoch, ich sichere wieder und so weiter. Die Pausengestaltung und die Trainingsgestaltung ist für mich der erste Schritt, um aus Klettern gehen Training zu machen. Und es geht in beide Richtungen. Wie gesagt, fürs Training werden die Pausen oft kürzer und für echte Versuche in einem Projekt oder für einen schweren On-Site sind die Pausen länger. Aber dieses klassische bloß rumsichern, dann steige ich wieder ein, ist eigentlich kein Training.
Das macht mich verrückt. Das ist auch wirklich das Thema, was wir, ich habe es bei fast jedem Plan, egal ob es Rehab Richtung Training geht, wie auch immer, ich schreibe es mittlerweile immer dazu, die Pause ist Teil deines Trainings. Die Pause ist Teil von deinem Projekt, weil das gar nicht auf dem Schirm, man muss das Gefühl wie mit einem beginnenden Teenager, den sage ich auch gerade 50.000 Mal am Tag.
Geh die Hände waschen.
Hast du Zähne geputzt?
Du hast noch eine Nudel hinterm Ohr kleben. Bitte nimm die raus, bevor du in die Schule gehst. Das wirkt nicht gut.
Ja,
ja genau. Also,
ja, es ist verrückt und das ist dann auch eine sehr große Stellschraube und auch oft der Grund, warum Leute immer in ihr selbes Problemmuster wieder zurückfallen. Dass es wirklich ganz oder gar nicht ist. Ich glaube, also als Trainer brauchst du mit Sicherheit auch viele gute Nerven, weil die gefühlte Pause ist nochmal was anderes.
Ja, klar.
Die tatsächliche.
Da geht es auch dann, das Zweite ist dann für mich auch das Gestalten der Einheiten. Wir wissen aus relativ guten Quellen, dass der klassische Kletterer pro Mal klettern gehen so zwischen 5 bis 8 Mal in die Wand einsteigt. Das ist eine relativ übliche Belastungshäufigkeit bei einer Klettereinheit. Das wäre jetzt auch für ein Ausdauertraining, Kraftausdauertraining zu wenig. Und eben für ein klassisches Krafttraining dann wieder zu viel. Und das spricht jetzt ein bisschen in dieses Chunk-Mile-Thema wieder rein. Also wenn ich halt aus Klettereinheiten Trainingseinheiten machen möchte, dann muss ich eben wirklich auch mal schauen, wie oft, wie viel, wie schwer muss ich klettern. Und die allermeisten Leute, die halt im Bereich Sportklettern besser werden wollen, klettern halt auf so einem mittleren Schwierigkeitsgradbereich rum, diese typischen Chunk-Miles, die wir auch schon besprochen haben, und hat dann halt nicht genug im sehr leichten Gelände und auch nicht im schweren Gelände. Und dann, dadurch habe ich halt einen Trainingsreiz, der eigentlich kein Trainingsreiz ist, sondern bloß irgendwie eine allgemeine Alltagsbelastung. Und in dem Bereich wirst du eben auch nicht besser. Also wenn man jetzt andere Sportarten vergleichen würde, die halt Kraftausdauer eben ganz zentral haben, dann werden die, also ein 1000-Meter-Läufer zum Beispiel, der läuft fast keine 1000 Meter im Training. Das ist ein minimaler Anteil. Der wird eben was machen, was deutlich härter und schneller ist, nämlich Sprintintervalle. Und dann macht er zum Beispiel danach halt lange Läufe, um halt in dem Bereich Kraftausdauer besser zu werden. Und das kann man aufs Klettern genauso übertragen. Warum sind unsere Muskeln anders wie andere Muskeln? Das ist in anderen Sportarten. Also das kann man, glaube ich, übernehmen. Also das war jetzt wieder das Plädoyer gegen die Junk Miles. Jetzt habe ich noch drei Sachen, die ich wirklich empfehlen kann, wenn man mal in den Bereich Kraftausdauer trainieren möchte oder in den Bereich der Belastung mal reinschmecken möchte. Das erste sind für mich in der Boulderhalle 4x4s. Das schaut so aus, dass ich mir vier Boulder aussuche mit der Charakteristik, die halt für das Problem spezifisch ist. Vier Boulder nah beieinander, damit ich halt dann wirklich diese vier Boulder hintereinander wegklettern kann, ohne Pause. Zeitansatz wäre da für mich wirklich vier Boulder in 4 Minuten. Es ist sehr, sehr schnell. Dann ist 1 Minute Pause und dann mache ich das eben wieder. Also ich mache quasi viermal diese vier Boulder mit wenig Pausen dazwischen. Da kann ich über die Pausenzeit spielen, ich kann über die Boulderschwierigkeit spielen, ich kann über die Charakteristik der Boulder halt dann da arbeiten. Einziger Punkt ist, die Boulder sollten halt keine so One-Move-Wonder sein, sondern eben wirklich irgendwie ein bisschen anhaltendere Boulder über 8, 10 Züge oder so. Genau. Das ist für mich mit das beste Training, weil da habe ich diese Rhythmisierung mit drin. Da habe ich halt dann schweres Klettern, schwere Schlüsselstellen und dann auch wieder Pausen. Und da lerne ich sehr, sehr viel über Pausengestaltung, über Rhythmusgestaltung, über Pacing. Da lernt man wirklich wahnsinnig viel und bricht eben mal diesen Trott, diese 15 Meter Route halt hoch eiern, bricht man halt mal den Trott auf. Das ist wirklich relativ gut.
Und das ist aber dann für jemanden, also nur, dass man weiß, wer sich jetzt angesprochen fühlen darf, das ist jetzt aber nicht der Athlet oder der Kletterer, der an die Wand geht und sofort das Gefühl hat, wenn es zu weit anstrengend wird, ich bin zu, sondern das ist schon etwas, wenn ich eine fehlende Punkttoleranz habe.
Es lässt sich in alles, das kann ich in einem Mentaltraining sogar nutzen, das kann ich für die Pausengestaltung nutzen, das kann ich für einen Boulderer nutzen, der anfängt zum Sportklettern. Also man kann dieses 4x4 dann ausgestalten. Und über die klassischen Stellschrauben, die wir halt im Training haben, da kann ich aus der Methode, das kann ich anpassen für unterschiedliche, das wäre sogar fürs Kinder-Jugendtraining super. Okay. Das zweite, da gibt es diesen Begriff und ich weiß nicht, wo der herkommt. Das ist auch gar nicht bös gemeint in irgendeiner Form. Das heißt Tschechentraining. Der Begriff hat sich jetzt seit vielen, vielen Jahren eingebürgert. Ein Tschechentraining findet am Seil statt. Da wird eine Route geklettert, die ich so mit einer hohen Wahrscheinlichkeit bis ganz oben oder bis fast ganz oben halt schaffe. Die muss aber schon so sein, dass die bei schweren Fehlern oder wenn ich halt grob Mist baue auch rausfalle. Also schon eine anspruchsvolle Tour für euch. Dann werde ich aber sofort abgelassen und dann mache ich die gleiche Route direkt im Top-Rope nochmal. Das ist die Methode und da lerne ich sehr, sehr viel daraus, wie nah bin ich eigentlich an einem Rausfallen wegen Pump? Wie kann ich Tempo entwickeln? Wie kann ich noch im Pump weiterklettern? Das ist auch mental wieder eine ganz, ganz gute Trainingsmethode. Ist nur ein bisschen limitiert, wenn die Routen halt so stark überhängend sind, weil da mache ich halt dieses Thema Pendeln in der Halle auf und das heißt, das mache ich halt an Wänden, die sind so leicht überhängend. Ideale Steilheit wäre für mich sowas wie die Speedwände, also diese 10, 15 Grad überhängend. Dann kann ich es in der Kletterhalle im Betrieb auch noch halbwegs vertretbar machen.
Das ist so ein Ticken unter deinem On-Site-Level quasi, oder? So, dass es so noch...
Ja, genau. Das
ist schon fordert. Genau.
Das ist so ein Niveau, da steige ich halt ein. Das kommt darauf an, wann ich es im Training mache. Weißt, wenn ich dann schon meine On-Sites und Rotpunktversuche und sowas hatte, meine schweren Versuche an dem Tag und dann hinten raus noch 2 Tschechensätze mache oder so, dann habe ich eine andere Schwierigkeit, als wenn ich das halt frisch mache. Da muss man Tag für Tag halt schauen, was habe ich davor schon geklettert. Da lerne ich viel. Und das dritte ist so ein Thema, mal mit der Stoppuhr zu klettern. ein so Tempotraining. Und es hat für mich einen ganz, ganz, das habe ich gestern erst mit einer Athletin gemacht in Kempten, weil die hatte einen sehr, sehr kontrollierten, sehr statischen, sehr, sehr ordentlichen Stil. Und was halt viele Kletterer, auch viele Kletterinnen tatsächlich, ohne es jetzt irgendwie wieder böse zu meinen, bevor ich wieder eine Anzeige kriege, Kraftausdauerklettern ist nicht unbedingt noch länger schön zu klettern, sondern eben auch mal wirklich gemein, böse, dreckig, schnell zu klettern. Und das muss man lernen. Und das mache ich eben, indem ich einmal einen Toprope aufbaue, surprise, surprise, und dann eben mal spiele. Ich kletter mal die Tour bewusst langsam, super sauber, Demo sozusagen, mache die ganz, ganz ordentlich und dann baue ich eben mal, okay, wie schnell kann ich die Tour klettern, wenn ich jetzt mal so an meine Komfortzone halt ans Limit gehe. Wann fühlt sich dann langsam wann wird die schlampig und so. Und dann mache ich immer auch einen Go, das habe ich genau gestern so durchgeführt, wo ich merke, jetzt sind wir an der Grenze, jetzt bin ich wegen schlampig oder wegen schnell dann fast rausgefallen. Und dann kommen wir drauf, dass ich eine Tour fast doppelt so schnell klettern kann, in der Regel, mit den Leuten, wo das wirkt. Ich kann eine Tour ja fast doppelt so schnell klettern, als ich meine, und bin immer noch sauber genug. Und das spricht jetzt wieder dieses Thema Ökonomie an. Wenn ich die gleiche Aufgabe in der Hälfte der Zeit löse, brauche ich weniger Kraftausdauer. Und eben diesen Gang mal einlegen können, okay, es wird jetzt dann langsam pumpig, es wird jetzt steiler, es wird überhängender, es wird irgendwie pressiger, dann eben nicht wieder langsamer zu werden, sondern eben mal wirklich Gas drauf und eben mal wirklich dreckig, böse, gemein anwerken. Das fehlt den meisten Kletterern erstmal. Und dann kommen die oft Sachen innerhalb von ein, zwei Sessions hoch, weil sie halt mal diesen neuen Gang einlegen können. Das halte ich wirklich für wichtig.
Definitiv.
Und das kann ich selber auch so bestätigen. Das sind so die drei Methoden, die ich halt neben dem Projekteklettern, Onsite-Klettern, Flash-Klettern, neben viel leicht oder halt wenig schwer und so, das sind drei Methoden, die ich da einbauen würde, um halt länger besser zu klettern sozusagen.
Ich glaube, weil so wie ich das verstehe, ist es auch, das ergänzt sich ja auch sehr gut, weil das 4x4 ja schon von der Aggression her nochmal was anderes ist, als jetzt zum Beispiel dieses Checking-Training. Wenn du bei dem Checking-Training ist, habe ich so das Gefühl, es geht um die längere Belastung, die Kapazität ist der Fokus, die Technik soll ja so weit es geht noch erhalten bleiben, also ein moderater Pump, unter dem man eben weiter gut klettert, so gut wie und so lang wie es geht. 4x4 ist so aggro, da hart. Toleranz.
Das kann man einstellen.
Das passt ja so, wie es bricht dann eigentlich, das Ganze, um halt dann schon richtig in den Pump reinzukommen und voll.
Genau.
Oder? Und also so, ich meine, wenn du die drei Sachen zusammennimmst, auch noch mit der Zeit, ist das ja schon ein sehr, sehr wertvolles, ganzheitlicher, böses Wort, maximal gar nicht, aber es ist einfach eine sehr ganzheitliche Idee.
Klar, also je nachdem, was halt, also wieder auf den Anfang hin bezogen, was halt für dich spezifisch ist. Und dann ist halt vielleicht für einen Urlaub nach Kalymnos mit 40 Meter Zinter Grotten, eine andere Methode besser, als wie jetzt für hier vielleicht im Allgäu, wo halt ganz viele der schweren Touren Boulderparcours sind. Jetzt zum Abschluss gibt es noch einen letzten Tipp. Wie werde ich im Klettern schneller und effizienter und wie werde ich auch von der Repertoireanwendung besser für die Seilkletterer? Ich mache jetzt eine Challenge für euch, aber da müsst ihr eine gut geschraubte Kletterhalle gehen, weil in einer schlecht geschraubten geht es nicht. In einer gut geschraubten Kletterhalle müsst ihr sein. Und dann verbietet euch jetzt der Coach Chrissy Fußwechsel. Und dann werdet ihr auf einmal Sachen machen, die ihr eben sonst nicht macht. Der Fußwechsel ist der Flow-Killer und ist der Ökonomie-Killer Nummer 1. Und limitiert die Repertoireanwendung eben in Richtung andere Techniken total. Also letzter Tipp für heute. Versprochen, ist der letzte Tipp.
Ihr dürft, ich lache nicht wegen dem letzten Tipp, ich lache nur, was passiert, wenn Leute dann auf einmal zu den Schraubern gehen und sagen, also ich habe dann den Tipp umgesetzt und ich kann es nicht lösen. Es muss daran liegen, dass du scheiße schraubst.
Anzeige kommt rein.
Anzeige ist raus.
Also, ihr lasst jetzt die Fußwechsel weg, dann werdet ihr wahrscheinlich schneller und wahrscheinlich repertoiremäßig mehr anwenden müssen. Sehr wahrscheinlich. Okay, mehr weiß ich nicht.
Du weißt schon noch mehr, eine ganze Menge sogar, aber irgendwann muss man auch mal den Punkt machen. Es gibt nämlich viele spannende Sachen noch dazu. Ich finde es auch sehr spannend, was der Muskel macht, wenn man eben Elektroden aufklebt und misst, wie gut die Sauerstoffsättigung von dem Ganzen ist nach so einer Einheit. Wie lange braucht ein Muskel wirklich, um wieder leistungsbereit zu sein, gerade nach so einer Ausdauerleistung? Da passieren jetzt Gott sei Dank immer mehr spannende Themen, die auch das Training wieder besser machen. Die kommen aus dem Verletzungskontext, aber dienen auch natürlich mit den Werten und Daten für effizienteres Training und Gestaltung des Trainings. Deswegen ist das lange nicht Schluss.
Bleibt auf jeden Fall spannend.
Ja, ich bin nur so, also jetzt mit dem Physio-Zeigefinger, vergesst mir trotzdem bitte nicht, dass das eine wahnsinnige Belastung auf die Sehnenstrukturen ist, weil wenn ihr deswegen, wie du schon sagtest, lang genug vorher so einen Kraftausdauerblock einplanen, wenn du es übertreibst, hast du zwar viel für die Ausdauer getan, ob das sinnvoll ist in dem Rahmen, sei mal dahingestellt, aber die Verletzungstoleranz sinkt damit drastisch. Weil eben Regenerationszeiten und Anpassungsprozesse nicht mehr hinterherkommen.
Ja, man muss da, deswegen habe ich zum Beispiel auch dieses Thema dann rauf und runter klettern bewusst nicht gebracht. Es wird auch ganz oft mal angewendet oder auch empfohlen, habe ich sogar in einem deutschen Podcast mal gehört, dass man auch wieder runterklettern könnte, dass man halt längere Kletterzeiten hat. Das ist der schnellste Weg zum Ellenbogen, glaube ich, oder?
Definitiv, also es ist ein super Tipp für jeden, der sein Geld mit Physiotherapie verdient oder Stoßwellen macht oder so.
Es ist ja was anderes, ob ich mal für die Sicherheit im Bouldern zwei Züge runterkletter oder ob ich halt wirklich stundenlang im gepumpten Zustand exzentrisch belaste. Und wenn ihr glaubt, ihr müsst länger als 15 Meter am Stück gepumpte Arme haben, kann ja sein, das gebe ich ja durchaus zu, jetzt bei dem Tschechentraining zum Beispiel, dann habe ich einen ich habe jetzt doch noch einen Tipp, ganz einen einfachen Tipp, damit ihr nicht abklettern müsst. Wenn ihr bei der ersten Runde am Umlenker oben ankommt, ballt ihr eine Faust und drückt die so fest zu, wie es irgendwie geht. Versprochen, wenn ihr unten am Einstieg wieder seid, habt ihr euch nicht erholt. Das ist die einfachste Möglichkeit, den Pump im Unterarm zu halten, wenn ich das möchte in einem Tschechentraining. Dann einfach nicht beim Runterfahren, beim Abgelassenwerden, nicht die Arme ausschütteln für eine Minute, sondern eben wirklich, ich klippe den Umlenker und ball beide Fäuste und halte die beiden Fäuste geballt, bis ich wieder in die Wand einsteige. Du siehst Sterne, versprochen.
Ja, natürlich, die Grundspannung verhindert das.
Also es braucht dieses Abklettern halt einfach nicht und das ist für mich ein Riesenproblem. Wenn dann Leute an überhängenden Wänden halt kilometerweise abklettern, das ist wirklich für die Struktur echt belastend. Und das würde ich nicht machen.
Definitiv. Deswegen ist auch die Frage, wie sinnvoll ist so ein klassisches Hangboard-Training, immer in dieser exzentrischen Halteform, diesem Yielding Isometric zu hängen. Ja? Und macht das nicht manchmal Sinn, so Rekrutierung und Rekrutierbarkeit über Lifts und über eher eine overcoming, konzentrische Halteform, die auch eher dem Klettern, dem, was wir an der Wand provozieren wollen, nahe kommt. Ja, also da gibt es eben, und dafür gibt es halt auch uns. Dafür gibt es den Therapeuten, dafür gibt es den Trainer.
Allein darüber könnten wir uns jetzt, glaube ich, 3 Stunden unterhalten. Genau. Ich habe da nämlich zu diesem, da hast du mir nämlich das letzte Mal sauber ein Ei gelegt mit diesem konzentrisch Yielding und sowas. Ich habe da, dann kann man mal privat diskutieren. Aber das müssen wir nicht jetzt noch machen, weil sonst haben wir nämlich noch 2 Stunden.
Dann wird es nichts, genau, bestimmt, weil da kann ich nicht drin aufgehen.
Außerdem streiten wir uns ja hier nicht, haben wir gesagt.
Haben wir das gesagt? Ist das umsetzbar? Ich glaube nicht.
Ich zeig dir das mal beim Bouldern.
Dann ist ja gut, ich dachte, hatten wir jetzt schon kurz. Ich zeig dich an. Das ist der Running Gag.
Staatsanwaltschaft München 1 meldet sich wegen Quatsch im Podcast. Alles klar. Pass mal auf, ich habe jetzt gleich, das klingt jetzt wahnsinnig wichtig, ich habe jetzt gleich noch ein Zoom-Meeting. Wir müssen Schluss machen.
Okay, ja, ich würde sagen, das heißt, wenn ihr das nächste Mal euch gepumpt fühlt in der Route, dann stellt euch die Frage, was vielleicht wirklich der Grund ist. Und dann bitte im zweiten Punkt die Frage stellen, wann habt ihr das letzte Mal jemanden gefragt, der davon auch Ahnung hat? Das heißt, nicht den 0815 Trainingsplan für Kraftausdauer rauslassen, weil er gerade günstig irgendwo zu bekommen ist, der dann für alle passen soll, sondern bitte nehmt euch jemanden, der einen etwas differenzierteren Blick auf die Materie hat, auf euch hat und auch auf euch eingehen kann. So, das wäre mein Wort zum Karfreitag.
Alles klar. Ich wünsche euch jetzt schönes Eiersuchen, nicht Eierschaukeln. Ich wünsche euch jetzt wunderschönes Eiersuchen. Und bis bald.
Viel Spaß im Zoom-Meeting. Ich kümmere mich um meinen Rücken.
Super. Gute Besserung.
Dankeschön.
Bis dann. Ciao.
Bis dann. Ciao.